Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Wenn Sie bei Instagram unterwegs sind, dann gibt es kein Entrinnen vor den Influencern. Das sind Menschen mit Werbeverträgen, die, wie der Name schon sagt, gern möglichst viele junge Menschen beeinflussen und die ihr Leben in sozialen Netzwerken aus finanziellen Interessen inszenieren. Aber es gibt auch tierische Konkurrenz. Immer mehr Tiere sind ebenfalls Social Media Stars. Das Schwein Hank zum Beispiel. Was da schön schmatzt und grunzt. Ja. Das also Hank. Reden wir darüber, über die tierischen Influencer mit meiner Kollegin Karin Miesenberger, die sich mit den sogenannten Petfluencern auskennt. Hallo.
Hallo.
Welchen Tieren folgen Sie denn und warum?
Also ich folge unter anderem Hank, dem Schwein, aber ich folge auch ganz vielen anderen Hunden und Schweinen auf Instagram und ich folge einer Seite auf Twitter, die Hunde bewertet und ich bin in ganz vielen verschiedenen Tiergruppen auf Facebook aktiv. Und vor allem zu Katzen. Also es gibt aber auch wirklich alle möglichen Tierarten, die Influencer sind und wo sich der Blick lohnt. Es gibt Füchse, es gibt Igeln, es gibt Schlangen. Und ich habe angefangen, denen zu folgen, weil ich sehr viel Politik in meinem Feed hatte und mich hat das dann zunehmend belastet. Und als Journalistin beschäftige ich mich eh den ganzen Tag lang damit.
Also nicht unbedingt ein zoologisches Interesse, sondern mehr Ablenkung, oder?
Genau, ja. Mhm. Ich habe eigentlich sogar meinen Algorithmus absichtlich komplett zerschossen, indem ich immer mehr süße Tiere geliked habe, kommentiert habe und geshared habe und dann wurde mir die auch immer nur noch irgendwann angezeigt. Das fühlt sich besser an als das x-te Video über Polizeigewalt.
Nun reden wir ja nicht nur über Tiere, die einfach nur süß sind, sondern es sind Petfluencer, Influencer sozusagen in tierischer Form. Inwiefern üben denn diese Tiere Einfluss aus und inwiefern lohnt sich das dann auch finanziell?
Naja, ich glaube, die Leute fangen an, so wie ich, denen zu folgen, weil sie erstmal die süß finden oder aus anderen Gründen. Und wenn die Tiere dann wirklich erfolgreich sind, lohnt es sich auch finanziell. Das heißt, viele Follower und lukrative Werbeaufträge. Und im Prinzip sind Petfluencer Werbemodels so, genauso wie andere Models, menschliche Models auch.
Und die werben für Halsbänder, für Futter?
Ja, unter anderem. Exakt das, für Halsbänder, für Futter. Mhm. Also sie erscheinen aber zum Beispiel auch in Kampagnen oder ja, werben entweder auf ihren eigenen Accounts für Produkte oder teilweise bringen die auch selber eigene Produkte raus. Wobei das nicht so super lukrativ ist, es sei denn, man ist wirklich eine sehr großes, sehr berühmtes Tier.
So veganes Tierfutter oder sowas?
Ja, zum Beispiel.
Hundefutter. Ja, ich frage auch deswegen so nach, weil Influencer ja eigentlich mehr sind als nur Produktverkäufer. Also sie wollen ja auch Einfluss ausüben und damit auch einen Lifestyle zum Beispiel kreieren oder für etwas stehen. Ist das bei den Tieren dann auch so?
Teilweise gibt es das schon. Also ich würde sagen, das trifft zu bei den Tieren. Mir fällt da das Beispiel an von We Rate Dogs. We Rate Dogs ist eine Seite auf Instagram, Facebook und Twitter, wo Hunde bewertet werden auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist die schlechteste Bewertung, 10 ist die beste. Und der Witz bei dieser Seite ist, dass jeder Hund, egal wie er aussieht, mindestens 11 Punkte kriegt, weil die ja alle so süß sind. Und ab und zu, abgesehen von den Bewertungen für die Hunde, werden dort auch so Fundraiser platziert, also wenn ein Hund irgendwie sich eine Pfote gebrochen hat irgendwo in Arizona, dann macht dieser Account dafür eine Kampagne und der hat so viele Follower mittlerweile, dass es relativ schnell dann immer diese Ziele erreicht. Also ich würde sagen, das ist eine Art von Campaigning für Tierrechte. Es gibt dann auch sowas wie Adoptionen von Tiere, die halt da beworben werden. Genauso. Aber natürlich nicht alle, also es ist total unterschiedlich.
Also der Einfluss im Prinzip, die Welt besser zu machen, jetzt nicht unbedingt einen bestimmten Stil zu pflegen. Andererseits, es gibt ja Katzen wie Grumpy Cat, die vor kurzem verstorben ist, soweit ich weiß, die eben einfach sehr viele Leute zum Lachen gebracht haben, wo Memes im Netz existieren, also wo das sozusagen schon stilprägend war, dieses Tier zu verarbeiten.
Ja, total. Grumpy Cat war wahrscheinlich die erfolgreichste Katze, die jemals irgendwie das Internet betreten hat. Die ist jetzt im Mai, glaube ich, diesen Jahres gestorben. Und sie wurde eben zum Meme, weil sie nach unten gezogene Mundwinkel hat und dadurch sehr grumpy, also mürrisch oder grantig wirkt. Und die hat aktuell, obwohl sie schon verstorben ist, immer noch 2,7 Millionen Follower. Und die Besitzerin postet auch immer noch Fotos. Und bei ihr, Grumpy Cat ist so ein Beispiel, die hat so einen Managementapparat in sich. Davon kann wirklich manche Indie-Musikband nur träumen. Die ist so krass, also die hat irgendwie eine eigene Person für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die Besitzerin koordiniert die Termine, der Bruder von der Besitzerin macht Social Media, also da passiert total viel und das ist auch eine eingetragene Marke und das spiegelt sich natürlich auch monetär wieder und da ist halt so das Ding, dass man nicht genau weiß, wie viel die Besitzerin damit verdient. Aber es gab mal so einen Markenstreit. Also Grumpy Cat ist auch eine eingetragene Marke. Und da hat die Besitzerin mal $710.000 Schadensersatz erstreiten können gerichtlich.
Weil es jemand unrechtmäßig verwendet hat.
Genau, weil jemand unrechtmäßig Grumpy Cat auf Tassen, glaube ich, waren das gedruckt hat. Mhm. Also kann man schon sich so überlegen. Das sind jetzt nicht irgendwie ein paar, eine Handvoll Dollar, die man irgendwie, mit denen man sich irgendwie einen Döner auf der Straße kaufen kann, sondern das ist eine Existenz.
So. Völlig klar. Also Merchandising hängt da eben auch im großen Stil dran. Eben nicht nur diese reinen Tierprodukte, sondern auch die Verwertung von Tassen und T-Shirts und so weiter, kann ich mir vorstellen. Wie ist es denn jetzt in den letzten Jahren gewachsen und ist da überhaupt ein Ende abzusehen?
Nee, ich glaube, das wächst immer mehr und man muss auch sagen, ich habe jetzt hauptsächlich den Blick auf den USA, weil ich finde es einfach irgendwie interessanter, was dort passiert. Da gibt es niedlichere, lustigere Zugänge zu diesen Tieren.
Wie kommt das? Die Deutschen haben doch auch viele Viecher zu Hause.
Ja, also es kommt auch immer mehr. Also in Deutschland ist es auch immer mehr so, dass Leute versuchen, selbst ihre Tiere als Influencer aufzubauen, aber der Markt ist in den USA einfach am größten. Also dies ist am professionalisiertesten und diese Tiere sind ja auch nicht ohne Grund super berühmt. Da steckt Arbeit hinter, das sind Jobs. Also es ist, da steckt ganz viel Kapital im Endeffekt auch hinter. Und in den USA zum Beispiel, ja, gibt es Accounts wie Grumpy Cat, die halt über 1 Million Follower haben, über 2 Millionen Follower in dem Fall sogar. Und in Deutschland tummelt sich das mehr so um die 100.000 Follower. Also die Dimensionen sind auch geringer.
Die Welt der Petfluencer und ihrer Follower. Einblicke von und mit Karen Miesenberger.